Normal moving.
Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur neuen Folge Normale Möwe. Wir haben die 50 geknackt. Heute ist Folge 51. Und ich habe das Gefühl, Jubiläum ist vorbei. Aber jetzt wird es einfach mit jeder Folge nur noch besser.
Ja, es ist so ein kleines Jubiläum, weil letztes Mal haben wir ja einfach nur so ein bisschen zu doll gefeiert.
Ja.
Und jetzt machen wir das richtige Jubiläum, wo wir jemanden hier haben. Es ist eine große Ehre, dass du heute da bist. Wir haben einen Gast, ihr habt das jetzt gerade vielleicht schon ein bisschen im Unterton gehört. Und zwar ist der großartige Michel Abdullahi hier.
Ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich endlich mal hier sein darf.
Genau, für die Leute, die ihn nicht kennen, erstmal Asche auf euer Haupt. Michel Abdullahi, Träger des Deutschen Fernsehpreises, Journalist, Moderator, Konferencier, Mitbegründer von Kampf der Künstler, also indirekt eigentlich auch mein Chef.
Richtig. Immer aufpassen, was du sagst heute in hier.
Ja, zum Glück trinkst du auch schon Bier, dementsprechend ist das okay. Ich freue mich aber auch wirklich sehr, dass das geklappt hat heute. Also wir haben ja alle mehr als genug Zeit, dementsprechend.
Wegen Corona meinst du oder generell?
Ja, also normalerweise würden wir dich ja nicht so easy einfach mal unter der Woche kriegen,
oder? Ich wäre jederzeit gekommen, tatsächlich.
Scheiße.
Aber man hat mich ja nie gefragt.
Ja, es ist ganz nett, weil die letzte Woche, du hast ein neues Buch geschrieben. Und das heißt Deutschland schafft mich, richtig?
Richtig.
Ja.
Richtig.
Und das gibt es ja bei Spotify.
Ja.
Das kann man sich dort anhören. Ist natürlich auch immer schön, wenn man was Haptisches in der Hand hat. Deshalb würde ich schon empfehlen, da auch vielleicht Geld für auszugeben. Aber ich gehe bei mir durch die WG und das müssen ja alle zu Hause bleiben, müssen alle Homeoffice machen. Und das wurde die letzte Woche einfach immer so gehört.
Tatsächlich?
Neben der Arbeit in verschiedenen Räumen.
Ach, wie schön.
Und
das freut mich.
Als Zinnack dann gesagt hat, lass doch mal Michel fragen. Und dann war ich so, ja, auf jeden Fall. Weil, deine Stimme ist gerade eh omnipräsent bei mir in der WG.
Auch wie geil, das freut mich sehr.
Ja, ich bin noch nicht ganz durch, leider. Aber es ist mega interessant, diese Schilderung aus deiner Sicht zu hören. Und ich finde es auch, ich bin jetzt bei so einer Stelle, wo du nochmal auch so Revue passieren lässt aus deinem Schaffen, wie mit dem Dorf, in dem du warst, dieses
Jamel,
Nazi-Dorf, genau. Wo es diese eine renitente Familie gibt, die dann auch immer dieses Festival abhält, etc. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass man da so einen Blick dahinter bekommt.
Ja, das ist auch ein bisschen Ziel gewesen, dass ich das alles, was in den letzten Jahren passiert ist, auch damit verbinde und zeige, was gesellschaftlich noch alles gerade schief läuft. Und wir haben ja momentan kein anderes Thema außer Corona, was auch völlig in Ordnung ist und was auch so sein soll. Aber Corona geht vorbei. Und
Rassismus
Jamel bleibt.
Ja, leider. Ja, es ist wirklich krass. Natürlich ist das Thema gerade omnipräsent und ist, wie du schon sagst, ist natürlich auch wichtig. Aber Hanau haben die meisten Leute nicht mehr im Kopf aktuell.
Nee, selbst Halle haben die meisten Menschen nicht mehr im Kopf. Selbst, dass Walter Lübcke vor seinem Haus erschossen wurde, haben die Leute nicht mehr vor Augen. Es sind so viele Sachen, die wir nicht mehr vor Augen haben, weil das, glaube ich, die neue, schnelle Gesellschaft ist, die wir seit einigen Jahren jetzt so haben. Nur, es kann jeden treffen. Wir sitzen ja jetzt hier in einem Club drin und stell dir mal vor, dieser Club ist ganz normal im Betrieb und dann kommt durch diese Tür einfach jemand rein und der knallt nicht nur mich ab, weil ich anders aussehe, sondern der knallt euch beide genauso ab, weil ihr das denkt, was er nicht gut findet.
Ja.
Also das ist keine Sache, die ganz weit weg ist. Ich finde, sie ist jetzt gerade, ist sie besonders dicht an uns dran und das müssen wir verhindern.
Das habe ich tatsächlich, also das ist ein bisschen makaber, das habe ich immer gedacht, so bei Serdar Sumuncu, Nico Semsrott, aber auch zum Beispiel bei dir, wenn du Slams moderiert hast, wir haben ja die Taschenkontrollen oder so gemacht. Man hätte sich einfach ein Ticket für die erste Reihe im Deutschen Schauspielhaus kaufen können und dir ins Gesicht schießen können. Es wäre relativ einfach gewesen.
Wir wollen keine Taschenkontrollen. Ich möchte nicht in dieser Gesellschaft leben, in der alle Menschen immer Angst haben müssen davor, dass was passiert und irgendwann sagen, es ist mir egal. Ich will, dass das überhaupt gar nicht passiert. Und ich finde, das ist dann unsere gesamte Aufgabe der Gesellschaft, dagegen vorzugehen. Auch wenn die Leute immer lieber was Fröhliches hören möchten, aber wir können halt nur fröhlich sein, wenn wir gegen diese traurigen Sachen und gegen diese schlimmen Sachen weiter angehen.
Ja.
Ich finde es einfach wirklich bedrückend, dass sowas passieren kann wie Corona. Also natürlich ist das eine Sache, die die ganze Welt gerade irgendwie in Atem hält, wenn man so möchte. Und da passieren auch grausige Dinge sicherlich. Aber dass sowas passiert und es einfach komplett dadurch alles, was davor passiert ist, so komplett aus dem Gedächtnis löscht. Leute beschäftigen sich ja einfach nicht mehr so damit, wie sie es vorher gemacht haben. Und ja, ich finde es einfach erschreckend zu bemerken, dass es einfach so schnell gehen kann, dass niemand mehr drüber redet.
Das ist diese Monothematik, in der wir leben. Das hat ganz viele Gründe. Das hat unter anderem den Grund, dass natürlich alle jetzt darauf springen, weil sie wissen, damit kannst du leider auch natürlich auch Klicks machen. Und dann möchte ich alle nur noch über dieses eine einzige Thema berichten. Das war früher irgendwie anders. Früher hast du über alles berichtet. Und ich glaube nicht, dass ich mir das einbilde. Wenn du jetzt auf Spiegel Online beispielsweise drauf bist, erst seit den letzten 2-3 Tagen kommt nach Artikel 4 etwas nicht über Corona. Aber davor hast du die ersten 15 Artikel gehabt, das war nur Corona. Ja. Und dann denkt man, alles andere ist vorbei. Das einzig Positive dran war, dass die AfD momentan in Umfragewerten wieder einstellig ist.
Ja, also eine Partei, die mehrfach sagt, wir wollen gewisse Menschengruppen bei uns nicht haben. Und jetzt ist ja gerade der solidarische Faktor ja eher, wir sollten zusammenrücken und zusammenhalten. Da hat die AfD jetzt nicht so richtig die Programmpunkte für, ne?
Sie hat für gar nichts einen Programmpunkt. Ich hoffe nur, dass sich die Menschen daran erinnern. Und ich habe mir jetzt irgendwie zur Aufgabe gemacht, in dieser Zeit darüber zu berichten. Weil es gibt genug Leute, die, glaube ich, gerade über Corona berichten. Ich bin auch kein Virologe und ich bin kein Experte in dem Thema. Das überlasse ich denen, die wissen, was sie darüber berichten. Wir brauchen jetzt keine Halbwahrheiten oder Meinungen oder Empfindungen von mir, ob Corona jetzt besonders schlimm ist oder nicht, oder irgendwelche Schutzmaßnahmen, die ich den Leuten empfehle. Das macht aber die AfD sonst halt, ne? Die AfD berichtet über Dinge, die man eigentlich Experten überlassen sollte, also so Meinung und Gefühle, und alle nicken. Ihr würdet doch überhaupt nicht nicken, wenn ich euch jetzt irgendwie sage, ich habe gehört, dass bei Corona, wenn man sehr viele Mentholzigaretten raucht, das habe ich irgendwo gelesen, und dann würde da Frau Maischberger sitzen in der Talkshow und würde sagen, ja, lassen Sie uns darüber weiter unterhalten, Mentholzigaretten, interessante Angelegenheit. Da würdest du doch rausfliegen aus der Sendung. Aber wenn jemand sagt, die Türken, also ich habe da gelesen, die sind dümmer, das ist genetisch veranlagt. Dann nicken die alle dort in den Talkshows und sagen, ja, lassen Sie uns mal weiter darüber berichten.
Das ist einfach ein anderes Gen. Das war doch die Sarrazin-Geschichte auch mit dem, war das nicht so, dass er meinte, dass jüdische Menschen ein anderes Gen haben?
Ja, alle haben in seinen Augen ein anderes Gen, und die Araber und die Türken haben ein Gen, was sie weniger intelligent macht, jetzt mal so, mal so zusammengefasst.
Wie stand dazu eigentlich Akif Pirinci?
Ich glaube, es war noch nicht die Zeit, dass man ihn dazu befragt. Er hätte sicher eine Meinung gehabt, und wir hätten ihm sicher damals auch genug Raum geboten, um seine Meinung kundzutun, um dann darüber zu diskutieren und zu philosophieren, ob das denn nun stimmt oder nicht.
Ja, aber apropos AfD und Schutzmaßnahmen. Habt ihr das gelesen, dass die AfD einer Uniklinik Masken vorbeigebracht hat, die genäht wurden, und wollte daraus einen Publicity-Stunt machen, ist da mit Kamerateam angerückt etc.
Ja.
Und hat einfach der Klinik gesagt, ja, ein Landtagsabgeordneter wird das übergeben, ohne zu sagen, welcher und von welcher Partei. Und die Uniklinik hat gesagt, super, Masken können wir gebrauchen.
Ja.
Und dann wollte die AfD da halt so einen Publicity-Stunt draus machen, nach dem Motto, die AfD hilft in dieser schweren Zeit und verteilt Masken.
Ja.
Und dann hat die Uniklinik reagiert und die Masken an die Flüchtlingsnothilfe
weitergegeben. Genau. Ja, genau. Ja, alles, was die machen momentan, ist falsch. So, sie gehen doch auch mit Blumen ins Krankenhaus, um den Helferinnen und Helfern zu danken. Und das Krankenhaus sagt, Alter, hier soll niemand rein. So, red mal bitte wieder um. So, was soll das? Einer ihrer Abgeordnete ist gerade auch irgendwo in einer Messehalle aufgetaucht, wo irgendwie so eine Quarantänestation oder keine Ambulanz aufgebaut war. Oh, und wie sich später herausstellte, war er in Südtirol Skifahren. Oh, und wie sich später herausstellte, ist er nicht nur potenziell offiziell hätte er in Quarantäne sein müssen. Nein, er hatte sogar Corona zu dem Zeitpunkt.
Das ist doch ganz ehrlich, wer ist denn der Marketingchef von denen? Also der ist
den müssen wir raussuchen und den müssen wir ganz doll unterstützen. Diesen Menschen, die müssen ganz viel Hilfe gerade zuschicken und sagen, genau so wollen wir das haben von euch. Hervorragend.
Ich fand das ja auch so geil, dass während halt so Ausgangssperre und sowas ist, die Wahl in Bayern war. Ne? Ja, wo ich auch dachte, ja, alle, die CSU wählen, die können gerne sonst heute wirklich zu Hause bleiben. Das ist schon okay.
hat nur bedingt genützt.
Ja, tatsächlich.
Ich habe die Wahlergebnisse nicht mitbekommen. Ich bin eigentlich jemand, der dann, auch wenn so Wahl ist, dann hänge ich aber auch vom Fernseher und gucke mir die ganzen Prognosen und Live-Prognosen an und so. Und bei der Bayernwahl war ich komplett raus. Habe ich nicht mitbekommen, dass das. Ich habe wohl gelesen, dass das stattgefunden hat. Keine Ahnung über die Ergebnisse.
Es gab eine relativ hohe Wahlbeteiligung, aber.
Und wenn es so weitergeht, werden wir einen neuen Bundeskanzler haben namens Markus Söder, der aktuell der beliebteste deutsche Politiker ist, weil er die Ärmel hochkrempelt und sagt, hier muss was getan werden.
Aber ja, dann haben stellt wir euch das mal vor. Dann haben wir ja sogar in unserem relativ unreligiösen Norddeutschland überall ein Kreuz hängen. Da.
Das wird, also, nachdem er damals ja schon hat Kreuze überall aufhängen lassen nach der Bayernwahl, glaube ich, dass auch hier bald, aber wir können sie wieder abnehmen.
Aber
oder wir drehen sie um.
Aber es ist auch echt krass, wie so eine Krise das formen kann. Also bis vor ein paar Nudeln war irgendwie noch so die politische Badenudel der Nation so. Und immer wurde auf ihn rumgehackt und sich über ihn lustig gemacht. Also ich glaube, so nach Andi Scheuer, gibt es wenig Leute, über die sich mehr lustig gemacht wurde. Ja. Und jetzt ist er einfach der große Krisenheld.
Ja, damit werden wir leben müssen.
So wie Dudde auch mal der große Krisenheld war, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja. Aber so ist das manchmal. Michelle Hinnack, wir beginnen diese Folge wie jede Folge mit Folgendem.
Da-dam-dam. Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Die viel zu dollen Meine-Freunde-Buch-Fragen, das sind Fragen, die so niemals in einem Meine-Freunde-Buch stehen würden, aber mit denen wir so ein bisschen mehr über Hinnack in diesem Fall und über dich, Michelle, erfahren möchten.
Oh yeah, ich freue mich.
Und mal so ein bisschen in euer Nervenkostüm schlüpfen möchten, uns das anziehen möchten, wie eine zweite Haut, ein wenig mehr erfahren möchten über euch beide. Und dementsprechend habe ich drei Fragen rausgesucht und die werde ich jetzt euch beiden stellen. Die erste Frage lautet: Wann hattest du das letzte Mal richtig Angst?
Das ist wirklich gar nicht schlecht. Das ist
eine sehr gute Frage.
Während ihr überlegt, mache ich mir mal ein Helming auf. Und
ja, aber dann. Hinnack, wann hattest du das letzte Mal richtig Angst?
Ich weiß das gar nicht mehr.
Das ist gut.
Ja, das ist eigentlich gut, aber.
Ich auch nicht.
Ich bin eigentlich auch nicht so der ängstliche Typ. Ich habe halt so popelige Ängste wie Höhenangst oder so ein Kram, ne? Aber das ist halt irgendwie, wenn ich auf eine Leiter steige, schon dabei. Also, das sehe ich jetzt nicht als richtige Panik oder Angst an, die ich dann in dem Moment hatte. Ich glaube, als ich mich mal mit meiner besten Freundin gestritten hatte und ich glaube, damals auch das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt wirklich over und wir sehen uns nie wieder und haben uns so richtig geclincht, da hatte ich schon Angst vor, dass das jetzt wirklich so ist.
Ja. Ja, ich überlege gerade, ich habe diese Hanau-Geschichte hat mich so auf eine ganz komische Ebene sehr mitgenommen, weil es plötzlich vor unserer Haustür war, obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich wusste gar nicht, wo Hanau liegt. Ich habe das auf Google Maps mir erstmal angeguckt. Ich wusste so ungefähr, wo das sein könnte.
Ja.
Dann habe ich gesehen, ja, ist doch irgendwie 500 Kilometer von uns entfernt. Und da dachte ich mir für so einen Bruchteil der Sekunde, verdammt, was ist, wenn das hier bei uns passiert und was ist, wenn es meine Freunde trifft.
Ja.
Ich habe gar nicht an mich gedacht, weil ich dachte, weißt du, so Selbstschutz, mich kann es ja gar nicht treffen.
Mhm.
Aber das war für so einen Bruchteil, für so einen Sekundenmoment habe ich Herzklopfen gehabt.
Mhm.
Aber ist so, dass man, wenn man nach Angst gefragt wird, dass man direkt auch irgendwie so an körperliche Angst denkt? Also so, oder so Angst ums eigene Leben oder Angst um das Leben von anderen Menschen, oder?
Ja, das ist Angst.
Also ich fand ganz spannend zum Beispiel, als, wann war denn das? Als in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt das Attentat begangen wurde. Ja. Da wurde dann ja auch alles abgesperrt. Und irgendwie hatte ich damals zum Beispiel überhaupt keine Angst, weil ich irgendwie mir nicht vorstelle, also das ist ja immer so krank, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das in Hamburg passiert, obwohl es jetzt gerade in Berlin passiert ist, aber ich konnte es trotzdem nicht greifen.
Ja, es muss irgendwie leider, das ist das Problem, es muss immer alles dich unmittelbar selbst betreffen, damit du wach wirst und man sollte gucken, dass das nicht so ist, damit man davor schon wach ist.
Ja.
Ich denke auch nicht irgendwie immer an die Angst, was wäre, wenn ich mit einem Löwen beispielsweise in einem Käfig eingesperrt. Das ist so Sachen, die mir zum Beispiel, also Raubtiere.
Ja.
Aber bei so einer Frage, das dauert immer einen Moment, bis ich dann denke, so, ja, ja, also Raubtiere, die machen mir eigentlich ganz schön große Angst.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich hab Angst vor Schäferhunden. Ich mag Hunde total gerne, aber so Schäferhunde habe ich Angst vor. Meine Oma wurde mal von einem Schäferhund, ja, kann man sagen, regelrecht zerfleischt. Also, ja, im ganzen Körper der, offene Wunden gehabt. Am Bauch, an den Armen, an den Beinen, überall. Und deshalb habe ich habe einfach so eine unnatürliche Angst vor Schäferhunden. Also alle anderen Hunde,
Schäferhunde.
Ja.
Habe ich abgelegt, seit ich in Jamel war, weil die viele Schäferhunde hatten dort.
Hattest du in Jamel Angst?
Also ganz am allerersten Abend.
Ich meine, das Gute ist ja, dass die ganze Zeit ein Kamerateam dabei ist.
Naja, wir waren am Ende zu zweit, weil wir die Abendaufnahmen machen wollten und natürlich auch darauf reagieren wollten, falls irgendwas Unerwartetes irgendwie nachts passiert. Und da saß ich mit meinem Kollegen dort in meiner Hütte. Und dann fuhren die vorbei und dann sammelten die sich dort. Und dann haben wir gehört, wie einige der Nicht-Dorfbewohner, der Mitarbeiter vom Abrissunternehmen von Sven Krüger gesagt haben, wenn ich du wäre, würde ich denen den Schädel einschlagen oder ich würde das die Hütte irgendwie anzünden und so weiter. Und dann saßen wir und dachten mir so, fuck, wenn die jetzt auf uns zustürmen, jetzt irgendwie so 15 Glatzen, was machen wir dann? Da war die Tür hätte nicht gehalten. So. Ja. Aber das war dann relativ schnell wieder vorbei, tatsächlich. Aber ja, das ist, ich kann nicht sagen, dass ich dort irgendwie völlig frohen Mutes hingegangen bin.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also wenn man sowas hört, dann denkt man sich natürlich, dann macht man sich natürlich schon Gedanken und dann geht auch das Kopfkino los.
Ja.
Was ist, wenn die jetzt wirklich kommen?
Was ist, wenn die jetzt reinkommen?
Ja.
Was ist, wenn die jetzt die Tür eintreten? Weißt du, das sind Leute, die machen das ja. Das ist nicht irgendwie so eine fiktive Sache, sondern das ist real, was passieren kann.
Ja, bei der Familie, die dort wohnt und Widerstand leistet.
Die Lohmeyers, genau.
Die Lohmeyers, ja. Bei denen wurde doch auch, also wurde mehrfach Sachen zerstört und gab es nicht auch einen großen Brand?
Ja, die haben die Scheune angezündet. Die Scheune wurde angezündet, richtig.
Und dementsprechend gibt es eine Historie, dass sie wirklich machen.
Richtig, ja. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, als wenn jemand zu dir kommt und dir droht, als wenn du weißt, die Person hat auch schon einige Sachen geleistet, als wenn einfach eine hypothetische Drohung im Raum steht, ist was anderes, als wenn man weiß, diese Drohung wird von jemandem ausgesprochen, der sowas schon gemacht hat.
Aber weißt du was, das dachte ich immer.
Mhm.
Nur Tobias R., der in Hanau die 9 Menschen umgebracht hat, der ist überhaupt nicht auffällig geworden vorher. Also man muss auch Angst haben vor. Man sollte keine Angst haben, finde ich, weil Angst lähmt dich. Man sollte was tun, dass man keine Angst haben muss. Aber man muss auch Angst haben vor einer Person, die vorher noch nie aufgefallen ist.
Ja.
Tatsächlich. Das ist ganz schön neu.
Ja. Ja, es gab ja auch diesen, es gibt ja auch diese verschiedenen Geschichten von Amokläufern, hauptsächlich jetzt in den Staaten, von so dieser Gruppe von Incels, die einen extremen Hass auf das weibliche Geschlecht entwickeln, weil sie keine Körperlichkeit erfahren haben und deswegen dann Amok laufen, die auch teilweise halt vorher noch nie irgendwie in Erscheinung getreten sind und dann plötzlich innerhalb von einem Rutsch macht es irgendwie Klick und dann fahren die plötzlich über das College-Gelände und bringen 8, 9 Leute um.
Ja.
Ja.
Wow. Okay, wow, habe ich noch nie von gehört.
Wirklich nicht?
Nee.
Ich habe ja, das ist ja so cringe, so ein bisschen cringy bei mir, dass mich hat letztens mein Mitbewohner angerufen und gefragt, wie es mir gerade geht, weil es mir gerade nicht so gut ging. Und er meinte, ja, was machst du gerade? Und ich meinte, ja, ich lese gerade mal wieder Wikipedia-Artikel über Amokläufe. Und er war so, hinter geht's dir gut? Nein, das interessiert mich einfach nur. Ich denke, weil das ein spannendes Thema.
Ja, mache ich auch manchmal.
Ja, also es wirkt natürlich unangenehm, aber ich habe ja allgemein irgendwie eine große Anziehung, was irgendwie makabere Themen angeht.
Ich würde sagen, wir trinken mal einen kleinen Helling.
Ich habe so entspannt. Ich wollte immer so entspannt. Helling entspannt immer. Ja, Prost hier auf euch hier.
Bevor wir weiter.
Trinke ich nur mit dir, Hinnack, irgendwie. Helling, obwohl ich ganz gerne Kümmel trinke, ne? Aber irgendwie Helling trinke ich immer nur, wenn du da bist.
Ah, das tut mir leid, dann muss ich öfter vorbeikommen.
Ich gut. Ja, mach das bitte. Mach das sehr gerne.
Ja, liebe Grüße an unseren Sponsor, das war Werbung. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Was ist das Erste, was du machen würdest, wenn die Quarantäne vorbei ist?
Also ich muss sagen, mir fehlt...
Gar nichts, mir fehlt nichts.
Dir fehlt nichts? Nee. Mir fehlt wirklich tatsächlich vor Publikum auftreten. So ein bisschen Bühne, das fehlt mir schon.
Aber du trittst doch gerade vor Publikum auf.
Ja, aber du die direkte Reaktion von Live-Publikum, oh, so meine ich das.
Von doch. Leuten, die da rumsitzen und dich...
Doch, mir fehlt
mit verschränkten Armen in der dritten Reihe sitzen und denken, das, was der Herr Köhn dort macht, das... Weißt du, wenn ich auf meinem, Köhn, auf meiner, wenn ich da auf meiner Couch sitze, im Schauspielhaus und mir die Leute angucke, während ein Künstler oder eine Künstlerin einen Text vorträgt... Zum Beispiel bei dir, so weil ich dich einfach sehr, sehr gerne habe und deine Texte sehr, sehr gerne mag. Und dann sitzt da jemand in der dritten Reihe und hat die Arme verschränkt und ich merke, der hasst gerade das, was du da gerade machst. Der mag das überhaupt nicht. Der ist mit jeder Pore seines Körpers, denkt, ja, was mache ich hier? Wann kommt die mit den traurigen Texten, wo sich alles so schön rein? Dann denke ich mir manchmal so, boah, ich mag überhaupt nicht vor Publikum auftreten, weil ich finde es nämlich gerade ziemlich geil, was passiert. Weißt du, was ich meine? Also im Fernsehen aufzutreten hat dieses Positive, dass du immer dir vorstellen kannst, alle sind glücklich zu Hause und sitzen dort, denken sich, oh, was für ein toller Moderator.
Ich glaube aber tatsächlich auch, das ist nochmal das Ding beim Fernsehen, da weiß man ja, die Leute sind explizit deinetwegen da. Ne? Das ist genau wie wenn ich eine Soloshow spiele.
Nicht unbedingt. Vielleicht haben sie die Fernbedienung verlegt oder die Finger sind zu fettig, um umzuschalten oder weiß ich ja nicht.
Kann ja sein. Nicht, also mir fehlt das so ein bisschen aufzutreten, ein paar Lacher zu kastieren. Das fehlt mir. Und tatsächlich, also ich glaube, ich bin jetzt noch relativ, also wir, Max und ich treffen uns ja mindestens einmal die Woche. Ich telefoniere viel, ich habe irgendwie viel soziale Kontakte, aber ich hätte schon Bock, mal wieder in eine Kneipe zu gehen mit ein paar Leuten. Das fehlt mir auch ein bisschen.
Ich glaube, wenn die Quarantäne vorbei ist, dann ist an dem Abend sind, glaube ich, alle Kneipen voll. Alle.
Meinst du?
Ja, doch. Schon.
Ich glaube, die Leute haben...
Meinst du, sie haben noch zu viel Schiss?
Ja, ich glaube, ich hoffe auch, dass die Leute weiter vorsichtig bleiben, weil es gibt ja kein Datum, wo man sagt, nur heute am 20. April, da können wir alle wieder rausgehen und dann ist auch alles wieder vorbei. Ich hoffe, dass die Menschen... Ich habe heute Bilder gesehen in der Presse von Menschen, die im Sterben liegen und von Stationen, wo diese Leute drauf liegen. Das hat mich ganz schön fertig gemacht.
Mhm.
Also Menschen, die nach Atem ringen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als nach Atem ringen zu müssen.
Mhm.
Dass wenn dir das Einzige, was du wirklich brauchst, die Luft, wenn die nicht da ist und jeder Atemzug fühlt sich an, als wäre es der letzte, den du gerade machst.
Ja.
Ich hoffe, dass die Menschen das bedenken, dass das nicht einfach so vorbeigehen wird.
Ja, die Problematik, die ich einfach sehe, ist, glaube ich, dass wenn es diese Gesetze hier nicht gibt, also in dem Moment, wo, also wir brauchen ja diese Gesetze, dass die Leute zu Hause bleiben, das muss ein Gesetz sein, weil die Leute sonst...
Machen es sonst nicht.
Genau.
Ja.
Und weißt du, wenn morgen ein Fußballspiel stattfinden würde, dann wäre das Stadion voll.
Wäre voll.
Ja. Und deshalb glaube ich auch, in dem Moment, wo die Leute es dürfen... Dann gehen die Leute raus.
Richtig. Mhm.
Also auch wenn sie es nicht machen sollten. Aber ich glaube, die Kneipen sind dann voll.
Ich hoffe, die Leute denken trotzdem, dass das daran, dass wir noch lange was von haben werden, von dieser ganzen Geschichte. Also.
Aber ich finde, also dir fehlt wirklich gar nichts. Also das ist jetzt nicht irgendwie die eine Situation, wo du denkst, oh, das vermisse ich jetzt gerade irgendwie, darauf hätte ich Lust.
Naja, guck mal, ich mache ja quasi noch das, was ich immer gemacht habe. Ich bin im Büro noch, ich sitze jetzt da alleine. Wir haben so ein Team von Leuten, mit dem nur wir mit denen zusammen sind und Kontakt haben. Wir schneiden irgendwie noch weiter Beiträge, die für das Fernsehen produziert werden müssen. Ich sitze bei euch heute hier. Wir haben so eine Kleinstgruppe aufgemacht. Also drei Leute, die alle irgendwie nur mit sich selber zu tun haben und nicht mit anderen Leuten in Kontakt kommen.
Ja.
Und ich gehe auch immer zu Fuß zu meiner Kleinstgruppe hin, so damit ich nicht irgendwie mit anderen Leuten in Kontakt komme. Ich habe heute wieder gelesen, dass ganz viele nicht wissen, dass sie infiziert sind, glauben, sie haben keine Symptome, deswegen laufen sie rum und stecken andere Leute an. Und wenn man sich diese Bilder aus den Krankenhäusern in Italien anschaut, dann denkt man sich so, verdammt, nicht gut. Lieber gar nichts machen. Deswegen, ich vermisse jetzt momentan aktuell ehrlich gesagt gar nichts. Ich bin viel produktiver, als ich sonst bin. Ich habe viel mehr Zeit, mit den Leuten mich zu unterhalten und zurückzuschreiben auf Facebook und auf Instagram und irgendwie Gedanken mit den Leuten zu teilen. Also ich möchte es nicht für immer so machen. Wir brauchen das normale Leben wieder zurück. Aber ich finde es gerade, wenn nicht so viele Menschen dran sterben würden, finde ich das gar nicht so unangenehm.
Ja.
Das ist das Einzige, was, ja. Deswegen machen wir sie auch. Also, ja. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Hier bei euch zu sein gerade ist ein gutes Gefühl.
Aber es gibt ja zum Beispiel deine Fernsehshow Der Deutsche Michel, richtig?
Oder? Ja, haben wir abgesagt.
Ja, und die findet ja auch vor Publikum im,
richtig, im Grünspan statt. Ja, ja, haben wir abgesagt. Und ich bin gar nicht so sicher, ob wenn wir jetzt Gott weiß wann aufzeichnen, ob wir dann mit Publikum das machen oder nicht.
Ja.
Ja, das, also es ist sehr vieles im Unklaren. Aber da wir alle im Unklaren sind, hoffe ich mal, dass es zu einer Gesamtsolidarität kommt und die Menschen sich auch dran immer erinnern. Ich glaube nur, sie werden es nicht tun. Ich glaube, keiner wird einen Friseurgutschein kaufen oder wird dann irgendwie bei seinem Lieblingsitaliener doppeltes Trinkgeld hinpacken. Mm. Oder ich glaube das einfach nicht, weil die Menschen relativ schnell vergessen. Das ist, was du vorhin gesagt hast, wenn es wieder, es ist so monothematisch. Wenn wir irgendwas Neues reinbekommen, dann ist das völlig vorbei und völlig vergessen. Ja. Und wir stürzen uns auf das neue Thema. Und wir haben ein neues Thema, nämlich die Bundestagswahlen, die dann 2021 kommen. Wenn im Herbst alles wieder einigermaßen normal funktioniert, sind wir mitten im Wahlkampf und müssen irgendwie, wir dachten, wir bekommen AKK als Bundeskanzlerin. Das wurde Gott sei Dank abgewendet. ich weiß nicht, ob es zugunsten von Herrn Söder jetzt besser ist oder nicht tatsächlich. Oder Merz oder ja, ganz viele andere Leute, wo man nicht so genau weiß, was die dann machen, wenn die an der Macht sind.
Ja, aber es stimmt schon. Ne? Also ich glaube, wenn das, sagen wir mal, das normale Leben wieder einigermaßen Fuß fasst, so Kleinveranstaltungen laufen wieder, man kann wieder nochmal ins Kino gehen, Theater läuft wieder, vielleicht erstmal auch so, wie es eine Zeit lang war, dass immer du kaufst eine Karte und der Platz neben dir links und der Platz neben dir rechts bleibt frei.
Ja.
Selbst wenn das schon wieder losgehen sollte,
wäre das schön.
Wäre schön, aber ich glaube, dann ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis die Leute sich denken, ja komm, okay, wir gehen halt zum St. Pauli-Spiel.
Ach, das wird doch schon demnächst passieren, wenn das Wetter ein bisschen besser wird. Heute auf dem Kiez war schon Remi-Demi draußen auf den Straßen. Sobald es ein bisschen Sonne rauskommt, dann siehst du, dass keiner sich, also von den Leuten, die draußen sind, nicht alle dran halten, was sie da machen sollen.
Ja.
Aber das ist der Mensch und ich glaube, wir müssen uns auch damit abfinden. Das ist wieder, was du gesagt hast, wenn wir keine Gesetze haben, Max, dann nicht alle halten sich daran so.
Und ja.
Vor denen muss man sich schützen, vor denen die sich nicht dran halten.
Ja, und es gibt halt auch einfach genug Idioten. Das ist einfach auch das Ding. Also ich habe das Ding, jedes Mal, wenn ich vor die Haustür gehe, sehe ich Polizei. Also die fahren immer vorbei.
Ja.
Und ich denke mir so, ja okay, fühlt sich irgendwie nicht gut an. Ich fühle mich eigentlich nicht sicherer dadurch, dass die ganze Zeit Polizei vorbeifährt, aber immer von anderen Leuten, die irgendwie unterwegs sind, höre ich auch immer, ja, da war wieder eine Gruppe von Kids, die irgendwie am Straßenrand saßen und gesoffen hat.
Ja.
Scheinbar brauchst du es. Scheinbar müssen die rumfahren und denen sagen, Leute, das ist keine gute Idee.
Ich war letztens bei mir in der Ecke spazieren und dann war ich da bei dem Park bei mir um die Ecke und mal Hand aufs Herz, so viele 7er-WGs kann es bei mir in der Gegend nicht geben. Also, das kann halt wirklich nicht sein.
Ich habe vor der Polizei momentan gar keine Angst, weil ich weiß, die würden mich nur fragen, was ich hier draußen denn so mache und was mit Corona ist. Die fragen mich nicht nach Drogen, die fragen mich nicht irgendwie nach, was weiß ich was zu allem. Also momentan bin ich mit der Polizei ganz gechillt, weil die einen Auftrag haben. Wenn das wieder vorbei ist, dann fragen die wieder, sie sahen so müde aus, haben sie Drogen genommen? Es ist 14 Uhr, ich habe keine Drogen genommen, ich bin bei der Arbeit. Ach so, ja, würden sie trotzdem zustimmen, wenn wir jetzt einen Drogentest mit ihnen durchführen würden.
Was arbeiten Sie
denn? Was machen Sie denn überhaupt?
Sind Sie im Einzelhandel?
Ja, richtig. Verticken Sie hier gerade? Was machen Sie hier auf dem Kiez? Ja, so, leider. Immer noch normal, ne?
Wow. Aber tatsächlich, darüber hatten wir ja schon mal geschnackt. Wir haben ja, du bist ja früher tatsächlich auch einfach in die angesagten Clubs, sag ich jetzt mal, nicht reingekommen. Ne?
Ja.
Und deswegen hingst du ja immer auf Schlagerpartys
ja,
rum.
Ja, richtig.
Wir teilen ja eine große Liebe zum Thema Schlager.
Ja, tun wir. Roland Kaiser.
Ja.
Vicky Leandros.
Oh, herrlich, herrlich. Ja, wir müssen mal wieder eine Schlagerparty machen.
Bei mir?
Ja.
Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Weil raus auf eine Schlagerparty heute kannst du nicht mehr.
Nee, das hat für mich auch nichts mehr mit Schlager zu tun.
So eine alte Schlager, so eine Schlagersahne ja. Von früher, weißt du?
Ja, aber wenn du jetzt hörst, irgendwie auf dem Kiez ist eine Schlagerparty in
da
Hamburg,
nicht hin.
Das ist ja dann ist ja das ja auch Ballermann-Mucke.
Ja, genau. Ich will halt Gitte Henning.
Ja, so. Gitte Henning, oh ja, Gitte Henning ist toll. Die wollte ich als Gast mal bei mir haben im U-Boot, aber irgendwie wurde das abgelehnt.
Tatsächlich.
Du würdest die Folge gucken, ne?
Sofort. Ich wollte, bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen, das würde mich nämlich interessieren, wer ist so ein Gast, den du unbedingt mal bei dir im U-Boot haben wollen würdest, wo es aber entweder A, nicht geklappt hat oder du hast noch nicht gefragt oder weiß ich nicht. Also ich weiß, du hast Roland Kaiser mal gefragt, das ist aber schwierig.
Ja, Roland Kaiser wollte ich gerne haben, weil der ja hier lungenkrank ist und dann sich nicht durchs U-Boot zwängen kann. Tatsächlich bin ich immer ganz froh, wenn ich Vorschläge bekomme und dann bekomme ich Leute, mit denen ich nicht so viel zu tun habe. Mhm. Und dann entwickelt sich daraus ein Gespräch, wenn man das angeht und sagt, ich möchte einfach was über dich erfahren, und dann unterhältst du dich mit den Leuten. Weil die Leute, die man richtig toll findet, wenn man die trifft, ganz häufig ist man dann sehr enttäuscht.
Ja. Gäbe es jemanden, den du eigentlich gerne treffen wollen würdest, wo du aber Angst hättest, dass das Gespräch enttäuschend wird und deswegen lädst du die Person lieber nicht ein?
Achso, gut, dass es eine Wendung genommen hat. Ich hätte sonst Hitler gesagt. Gerne ein bisschen mehr über ihn. Also
jetzt wir teilen ja so auch den Geburtstag.
Wir teilen ja den Geburtstag, vielleicht deswegen. Du, Adolf, ne? Wie ist eigentlich für dich immer so am 20. Mega anstrengend, ja, für mich auch.
Auf RTL, die große Samstagabendshow, 20.15 Uhr, das große Geburtstagsinterview. Das große
Geburtstagsinterview, genau. Abdullahi meets Hitler. Ja, nur solche. Nur Tote würde ich gerne treffen, tatsächlich.
Kennt ihr noch diese Sendung Celebrity Deathmatch auf MTV?
Oh ja, oh ja.
Mit diesen Knet.
Hat er nicht Hitler gegen Jesus gekämpft?
Oh ja, das war geil.
Ich würd mir eine Celebrity Deathmatch-Folge Michelle Abdullahi gegen Hitler würde ich mir angucken.
Er gewinnt. Sag ich jetzt schon mal. Ich glaube, er hatte bessere Skills als ich.
Er ist auf jeden Fall, ich glaube, er ist brutaler. Er ist nicht stärker, aber brutaler.
Das würde ich gerne herausfinden. Wie brutal war Hitler eigentlich? Das ist vielleicht eine Frage, die noch nicht gestellt wurde in einer der wenigen Dokumentationen, die es über ihn gibt. Wie brutal war eigentlich Adolf H.? Die Brutalität des Adolf H. Ja.
Vielleicht war er ganz zart, aber halt nur psychisch halt brutal. Ja, kann ja auch sein.
Er soll ja ganz zart gewesen sein, aber das
müsste man Eva fragen.
Ja, muss man, mehr. Oder den Schäferhund.
Wie ist der nochmal? Der hatte doch Blondie.
Das ist auch so krass. Bescheuerter Name, ne?
Erstmal also richtig bescheuerter Name, aber mal Hand aufs Herz. Also das klingt ja wirklich, als wenn sich die Titanic das ausgedacht hätte,
Blondie,
oder? Blondie, der Schäferhund von Adolf Hitler.
Die Titanic lässt sich ganz viel inspirieren von denen. Die bescheuertsten Sachen sind immer noch die Realität.
Das stimmt.
Ja. Wäre auch traurig, wenn sich die Band Blondie nach dem Schäferhund von Adolf Hitler benannt hätte.
Hat sie...
Nein,
warte mal.
Nicht. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Du machst vorstellen. Mal die Frage, ich habe mal was über Blondie gemacht. Ich guck das mal kurz nach.
Okay,
da war
du guckst
irgendwas.
Das mal kurz nach. Ich erschaffe mal ein Schreckensszenario. Mhm. Was machen wir denn, wenn die Quarantäne nichts gebracht hat? Weißt du, es ist schwer geworden, Dinge sind passiert, die Erde geht in 48 Stunden unter. Was machen wir jetzt?
In 48 Stunden?
48 Stunden?
48 Stunden ist die Menschheit weg. Wir haben jetzt noch 48 Stunden Zeit. Dann trifft es uns einfach alle. Diese Corona-Krise hat einen nuklearen Krieg ausgelöst. Und am Ende sind alle weg. Aber das würde in 48 Stunden passieren. Wir wissen das alles schon. Was machen wir in den letzten 48 Stunden?
Und dann sind wir weg.
Und dann sind wir weg.
Und dann sind wir weg.
Okay, also ich würde erstmal so ganz, ganz, ganz unangenehm würde ich mich von allen Leuten, die mir wichtig sind, verabschieden. So Mutti, Vati, meine Familie, meine Freunde, den würde ich, das wäre ganz viel, nochmal so ganz enge Umarmung und mit Tränen. Und dann würde ich mir richtig gönnen. Ich glaube, dann würde ich mich richtig kaputt koksen, mich richtig kaputt saufen und nochmal Sex haben. Und dann könnte alles vorbei sein. Nochmal so einmal richtig über die Stränge schlagen.
Ich mache mir über solche Themen tatsächlich häufiger Gedanken, muss ich sagen. Endzeit-Szenarien, was wäre? Ich habe verschiedene Kategorien. Wenn es noch eine Stunde wäre, noch 24 Stunden, noch eine Woche, was ich da machen würde. Ich komme zu verschiedenen Schlüssen jedes Mal. Von was Hinnack gesagt hat und auch was Hinnack gesagt hat tatsächlich. sowohl als auch.
Also bei einer Stunde würde ich auch, glaube ich, eher den Fokus auf meine Liebsten setzen. Aber bei 48 Stunden...
Einen guten braucht man. Einen guten Menschen. Einen richtig guten Menschen. Vielleicht nicht den man am allerliebsten hat, aber der, mit dem man gut Zeit verbringen kann. Das wäre ja so ein bisschen Silvester. Ich würde überlegen, mit wem würde ich am liebsten bis 0 Uhr irgendwo sitzen.
Ja, mit wem möchte ich die Rakete, die ankommt, im Himmel
richtig
gucken?
Wer macht mit? Ja. Ja. Wer macht mit? Vor wem schäme ich mich überhaupt gar nicht? So, ja. Weil man, bis es nicht vorbei ist, ist ja noch die Scham ja noch da. So, was mache ich? Fällt die Chips jetzt einfach, wenn sie auf mich rauffällt, oder die Wurst, die ich gerade esse, oder mache ich den Senf jetzt einfach auf das Polster der Couch, weil ich keinen Bock habe, mich immer bis zum Tisch zu bücken und tunke das dort ein. Und, wobei ich glaube, ich bin der Mensch, ich frage mich, was wäre, wenn es dann doch nicht in 48 Stunden vorbei ist, und wer will dann die Couch reinigen danach?
Lieber nochmal schnell die Bude aufräumen, dann werden ein paar Leute überleben und dann gehen die in die Wohnung
dann
von Michelle
abgeladen. Dann möchte ich souverän aussehen. Genau. Das denke ich mir tatsächlich. Das tatsächlich so. Hauptsache, es sieht gut aus.
Also sagen wir mal so, ich würde mich auf jeden Fall schick machen. Ich würde auf jeden Fall einen Anzug anziehen.
Ich würde was ausprobieren, was ich sonst nicht anziehen. Wobei, ja doch, ich habe alles
Bikini
immer probiert.
Vielleicht.
Ein Bikini. Ja, wobei willst du im Bikini gefunden werden von den Letzten, die noch da sind? Denkst du, oh,
aber ganz kurz,
doch mal passiert.
Ich würde sagen,
Michelle Abdullahi, du Weirder.
Ich würde sagen, wir können uns doch darauf einigen, wenn es wirklich mal so weit kommt, dann treffen wir uns hier im Molotow und ziehen unsere schönsten Drag-Kostüme an.
Ja, das ist gut. Und unterhalten die Leute bis zur letzten Minute.
Genau, per Livestream.
Per Livestream, bis zur letzten Sekunde.
Und dann ist auch der Satz, vielen Dank, mein Name ist Herr Köhn, das war's von mir. Völlig neue Bedeutung.
Einen guten Plan, ich bin dabei. Ich finde es sehr schön hier.
Dann fällt der Satz, ich bin die ganze Woche hier, fehlt dann halt natürlich. Ne? Aber
ich glaube, ich würde kurz vorher nochmal irgendwie so, ich würde probieren, mir irgendwie Heroin oder irgendwie sowas zu besorgen. Irgendwas, wo man weiß, das ist bestimmt richtig geil, aber macht dein Leben halt richtig doll kaputt.
Aber stell dir mal vor, du kommst dann gar nicht drauf klar und versumpfst, also ich hatte auch gerade
die Idee,
du hast die letzten 15 Minuten und plötzlich merkst du, oh nee, ich krieg Durchfall. Das ist doch auch mega, mega,
ja,
mega.
Man muss souverän zum Ende gehen.
Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall ein paar Kohletabletten essen, damit das so nicht passiert, was ich gerade beschrieben habe.
Das ist gut. Man weiß nicht, warum Blondie heißt. Vielleicht wissen es vielleicht unsere...
Weil sie blond ist oder nicht. Oder weil wegen der...
Ich gebe mal bei Google einfach Blondie Band und dann Hitler hinterher ein. Dann kommt man auf jeden Fall auf die... Da hat sicher jemand darüber schon mal Gedanken. Wir sind nicht die Ersten, die sich darüber Gedanken machen.
Es würde die Bandgeschichte der Band Blondie auf jeden Fall umschreiben.
Das war doch einfach nur, weil die so krass blond war, oder nicht?
War die so krass blond?
Die Sängerin? Doch.
Die Sängerin war schon blond.
Ich glaube tatsächlich auch in erster Linie ging es ja auch gar nicht um die Band, sondern die war doch eine Solokünstlerin, oder nicht?
Nein,
oder war das eine Band?
War das eine Band? Ja.
Ach krass.
Ich habe bei Wikipedia eingegeben und dann kam Blondie und in, was war das andere, was kam?
Ja, The Tide is High von Blondie. Können wir doch mal auf unsere Spotify-Playlist setzen.
Ja, unterschätzte Songs.
Schöner Song.
Unterschätzte Songs, Blondie, bin ich sehr dabei.
Ja.
Kann man sehr gut bei Spotify auch folgen, der Playlist. Es ist ein Genre, Wischwasch. Also ich finde bis heute, wenn man das einfach nicht mal auf Shuffle stellt, sondern kommt dann teilweise Schlager und direkt danach kommt Slipknot oder irgendein anderer Metal. Finde ich bis heute sehr, sehr schön. Ich höre die sehr gern.
Ja, ist aber eine der weirdesten Playlists,
so die es vielleicht gibt. So ein paar Jazz-Standards auch nochmal mittendrin, finde ich auch sehr, sehr geil.
Trinken wir mal nur einen Kümmel oder trinken wir weiter hier?
Ich würde sagen, wir trinken noch einen Kümmel, dann geben wir eine kurze Pause und unsere lieben Möwis, die hier zuhören, die hören sich eine kleine Werbung an, also einen kleinen Sketch in unserer Werbepause und ja, dann hören wir uns gleich wieder. Wir verabschieden uns mit diesem Helbing. Bis gleich.
Bis gleich.
Fantastisch.
So schön, so viele junge Möwen da draußen hier im Publikum zu sehen.
So schön!
So schön, meine Damen und Herren, so schön!
So schön!
Ich weiß noch, als ich so alt war wie ihr, da war ich ein kleiner, zerbrochener Junge.
Klein und zerbrochen.
In den Straßen von San Francisco war ich unterwegs und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich war drogensüchtig, ich war alkoholkrank.
Alkoholkrank!
Und ich hatte vor, Verbrechen zu begehen.
Verbrechen?
Oh aber, nein! Aber dann
nein.
traf mich das Licht.
Das Licht!
Unseres Gottes, der Möwe.
Der Möwe!
Die Möwe strahlte mein Gesicht an und ich wusste, ich muss die Kunde der Möwe weiter verbreiten.
Er hat es gewusst.
Ich musste all den Leuten da draußen zeigen, worum es hier wirklich geht.
Worum geht es? Sag sie!
Ich sag es euch, meine Damen und Herren. Wollt ihr's hören?
Sag es hören!
Ja! Denn es geht nur darum, so solidarisch wie möglich zu sein.
möglichst vielen Leuten dabei zu helfen, auf den Pfad der Möwe zu kommen.
Der Pfad der Möwe.
Yeah. Denn der Pfad der Möwe ist offen für alle. Für euch, für dich dort hinten erst recht. Denn wir können zusammen eine Bewegung werden. Eine Möglichkeit, aus dieser Tristesse des Lebens zu entfleuchen. Um endlich wieder zu leben und zu merken, was wir wirklich für Leute sind.
Halleluja,
meine Damen und Herren. Halleluja.
So, das war unsere kleine Bierpause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, wir sitzen hier gerade mit einem frisch gezapften Jever aus der Flasche. Genug Zigaretten und unserem fantastischen Gast Michel Abdullahi sitzen wir hier gerade im Molotow tatsächlich. Und ja, here we are.
Hier ist einfach genug Platz, dass wir so einfach Distanz halten können. Außerdem lag unser ganzes Equipment hier noch rum.
Ja, eigentlich ist das der Grund. Und wir hatten keinen Bock, das abzubauen.
Ja, ja.
Aber es ist doch eigentlich eine ganz angenehme Gesprächssituation.
Ich möchte Dr. Fahrenkrog-Petersen, wer immer er ist, zitieren, aber er hat einen Doktortitel. Man sagt, dass Chris Stein als Jude seine Band ganz subversiv nach dem Schäferhund von Adolf Hitler benannt hat. Ob das tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. Aber was sich von Chris Steins jüdischem Hintergrund in seiner Band spiegelt, das ist der Humor.
Blondie.
Es könnte sein. Blondie. Und ich habe herausgefunden, dass Blondie einen Wikipedia-Artikel hat, wo ihr okay. Todesdatum angegeben ist. Der 30. April 45, weil er hat Blondie umgebracht, bevor er sich umgebracht hat.
Ach, du meinst jetzt gar nicht die Band, du meinst wirklich den Hund.
Ja, ja was, okay, ja, das habe ich jetzt erst begriffen. Ich dachte, wir sind schon ein bisschen vorangeschritten im Podcast heute hier. Aber alleine dieses Bild möchte ich dir ganz kurz zeigen. Es ist einfach ein bisschen wow, ne?
Oh, das wow. Hätte ich gern als Poster, aber ich glaube, das würde man falsch verstehen.
Das würde man falsch verstehen, ja. Wenn du dir ein Poster aufhängen würdest, wo Adolf Hitler mit einem Schäferhund
drauf ist. Das könnte man gar nicht richtig verstehen. Also da müsstest du sehr viel erklären dazu, was das alles...
Aber es ist ein guter Eisbrecher.
Ich glaube, ich müsste auch viel erklären, wenn ich es mir hinhängen würde.
Du müsstest einen Disclaimer draufdrücken, dass man, wenn man davor steht, sich das anguckt, sich auch den Text durchlesen muss.
Ja, stimmt. Aber geil, das, also ganz kurz, wann hat sich Hitler erschossen?
Oh. Ja, 45.
Oh. Entschuldige bitte, ich bin auf eine neue Information gestoßen, die ich noch nicht hatte. Nachdem die Soldaten des 79. Infanteriekorps der Roten Armee den Führerbunker gestürmt haben, haben sie dort zwei Schäferhunde gefunden. Blondie und ihren Nachwuchs. Quizfrage. Wie hieß der Nachwuchs?
Brownie.
Nein, wie hieß er?
Wolf.
Oh, wow. Blondie, Wolf. Ich gehe mit euch das letzte Mal Gassi.
Und ihren Nachwuchs Wolf. Meine Güte, oh alter Schwede.
Ach Gott, also das ist krank. Ja, es ist krank, es ist aber auch so... Das kann man sich gar nicht ausdenken. So, also ich meine, Klischee kommt immer irgendwo her, ne? Aber das ist ein Klischee im Klischee.
Und das ist der Nachwuchs von meinem Hund Blondie. Wolf. Gucken Sie doch mal, wie klein und süß er ist. Das ist ein Wolf.
Meine Güte.
Guck, gib Futter. Sag heil.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das passiert, wenn man zwei klassische Deutsche ein bisschen über Hitler philosophieren lässt. Dann gehen da auch die Schäferhunde mit ihnen ein bisschen durch.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute einen Perser auch noch dabei haben.
Oh, die Perser sind die schlimmsten Rassisten überhaupt. Ja, die Perser sind die schlimmsten auf der ganzen Welt hier, was Rassismus angeht.
Salamati
Roschkele.
Okay, ich habe keine Ahnung, was ihr gesagt habt. Ich hoffe, es heißt, du musst mir Prost.
Meine Tante ist angeheiratet und ist Iranerin. Und die hat uns damals als eine der ersten Sachen beigebracht, was Prost süßer oder halt Süße
ja.
Auf Persisch heißt. Und das ist Salamati Roschkele.
Ah, klingt aber ganz süß. Salamati
Roschkele.
Roschkele.
Ja.
Ruschkele ist dann süßer.
Süßer oder süße. Es gibt kein Geschlecht in der Sprache.
Es gibt im Persischen kein Geschlecht. Wir können uns auch ohne Geschlecht, Artikel und eigentlich auch ohne Fälle relativ gut unterhalten miteinander seit Jahrtausenden. Nee, Ruschkele heißt hübsche. Ruschkel heißt schön.
Ah, okay.
Also Salamati Ruschkele heißt Prost, hübscher oder hübsche.
Das hat ja sehr gut gepasst, wenn ich das gerade gesagt habe.
Vor allem, wenn ich es zu dir sage.
Salamati klingt, das ist super.
Salamati klingt wirklich gut, ne? Ja,
hat das ist das so schöner als Prost.
Ist das so ein bisschen wie, hat das eigentlich eine andere Bedeutung als Prost? Also es gibt ja zum Beispiel sowas wie...
zum Wohl.
Ja, oder ich weiß gar nicht mehr, was es heißt oder was es war. Ich glaube, Banzai heißt 1000 Jahre Glück oder sowas eigentlich.
Es ist wie Santé, wie das französische Santé.
Also Gesundheit.
Gesundheit.
Also ich wünsche dir Gesundheit.
Genau, das Wort, der Stamm ist Salam, das arabische Wort, was Frieden bedeutet. Mhm. Aber Salamati heißt im Persischen Gesundheit. Also man hat aus dem Wort Frieden mit einer Endung, hat man dann Gesundheit draus gemacht. Und Salamati heißt quasi auf dein Wohl, auf deine Gesundheit. Mhm. Ja. Und man noch so Hoschkele, so schön wie du das machst, hinterher packst, dann schmelzen eigentlich alle Menschen dahin.
Ja, im Italienischen gibt es ja auch dieses Centani, also noch 100 Jahre, und das impliziert einfach 100 Jahre Glück, 100 Jahre Gesundheit.
Und wir sagen einfach Prost.
Und wir sagen Prost.
Oder zum Cheer, Wohl. Zum oder Wohl. Cheers Brosnan.
Gott. Oder Zickelzacke.
Ja. Das steigt er direkt ein.
Ich wollte das nicht machen. Das ist einfach mein Bio-Deutschtum.
Das sind die Deutschen, die machen Hitler nach. Und so können sie erkennen, wenn sie denken, ist das ein Deutscher, ist das kein Deutscher, machen sie einfach ein ganz wolliges Zickelzacke. Und sofort werden sie heu, heu, heu sagen. Und dann wissen sie, aha, ein Deutscher. So.
Ja, aber stell mal vor, das Gedicht, das du sonst immer am Ende eines Poetry Slams zitiert hättest, wäre offiziell der Trinkspruch. Da müsste man ja jedes Mal, wenn man anstößt, müsste man ja erstmal Sadi
rezitieren. Das wäre zu lang.
Das wäre viel zu lang.
Prost ist gut. Ich finde, Prost ist eigentlich, es sagt alles aus.
Ja.
Es ist ein bisschen aggressiv, aber auch ein bisschen schön.
Aber so wie Saufen halt. Ein bisschen schön, ein bisschen aggressiv. Es gibt auch im Irischen, sagt man Slanja. Ich weiß gar nicht genau. Oder Slanja? Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Aber es ist gelisch. Also auf jeden Fall hat es auch so eine 3-4-fach-Bedeutung. Hundertprozentig.
Ich wollte noch mal ganz kurz über deine Aktion Der Schwamm reden.
Oh, sehr gerne. Der Schwamm. Schwierige Sache.
Ja, was hast du gemacht? Du hast einen riesigen Schwamm aufgestellt. Also so ein klassischer gelber Küchenschwamm, auch aus dem Originalmaterial, glaube ich.
Das war das Wichtigste. Ich wollte, dass es original ist.
Und hast das auf öffentlichen Plätzen aufgestellt? Dreimal,
ja.
Und die Symbolik dahinter war, dass der Schwamm etwas aufsaugen soll.
Er sollte reinigen. Und dann gab es die Kritik von etablierten Medien, dass Säubern ja ein Nazi-Vokabular sei. Und dann habe ich gesagt, dann soll er aufsaugen.
Ja.
Der Schwamm soll nicht schrubben, sondern er soll aufsaugen. Ich wollte das quasi, ich wollte einfach einen Schwamm, ich mag Gelb und ich mag Schwämme, und ich habe den dann einfach in groß. Ich habe wirklich original, hab den bei Glitzy herstellen lassen, habe auch dieses Material, dieses Scheuervlies drunter. Ja. Sehr schwer zu bekommen. Eine einzige Firma in Luxemburg stellt das her. Und ich habe von dieser Firma das dann kommen lassen und diesen Schwamm aufgebaut. Und als er in Hamburg das erste Mal stand, wurde er angezündet. Und das war, wo wir über das Thema Angst gesprochen haben. Ich bekam an diesem Abend gegen 21.30 Uhr einen Anruf, und es meldete sich das Polizeikommissariat. Und die haben mir ganz aufgeregt davon berichtet, dass der Schwamm gerade in Flammen steht oder abgebrannt ist. Meine Frage war, woher haben Sie meine Nummer? Mal im Ernst, plötzlich wirst du angerufen. Und dann lachte der Kollege auf eine schöne Art und Weise und sagte, an sowas kommen wir ran, wir haben unsere Quellen. Da dachte ich mir so, krass, die Polizei, weil ganz im Ernst, woher haben die meine Telefonnummer? Ich habe die doch, woher haben die die?
Ja,
so, wie kann ich das Polizeikommissariat 14
ganz kurz in Hamburg einfach anrufen?
Ich glaube halt für Ernstfälle, weil du halt, selbst wenn du einen Handyvertrag abschließt oder auch eine Prepaid-Karte kaufst, musst du irgendwie deinen Perso angeben.
Ja, aber sie riefen an, und dann hieß es, der Schwamm ist irgendwie in Flammen aufgegangen. Und ich meinte dann irgendwie, ja, das ist doch sicher ein dummer Jungenstreich gewesen. Dann lachte er wieder, aber nicht so schön wie davor, sondern so ein bisschen ernster, und meinte so, nein, der Staatsschutz ermittelt schon.
Ach, wow, Scheiße. Der Staatsschutz.
Sie haben irgendwie zwei Vermummte gesehen, die dann weggelaufen sind. Und da habe ich das erste Mal gedacht, komischerweise, wenn man betroffen ist, merkt man das erst. Da dachte ich mir, schade, dass der Platz nicht videoüberwacht war, weil die Leute hätte ich gerne dran gehabt.
Ja.
So,
ja.
Hätte ich gerne dran bekommen, dass die das gemacht haben.
Ja.
So, das war der erste Schwamm, der zerstört wurde. Der zweite wurde von Augsburger Kindern in Augsburg zerstört. Auch ganz dramatisch, weil der Augsburger Fluss, wie immer er heißt, komme ich nicht gerade drauf.
Die Aux.
Die Aux drohte zu kippen, weil dort irgendwie Kleinstpartikel in den Fluss reingekommen sind und die Leute dachten, der Schwamm sei ein Spielplatz. Und der dritte war hier in Hamburg, jetzt so 70 Jahre Grundgesetz. Mhm. Dort haben wir den wieder aufgebaut und auch der wurde nach kurzer Zeit kaputt gemacht. Dort haben dann Alsterschwäne Partikel aufgenommen und wir haben ihn dann sofort abgebaut dort. Und dort stand ich daneben, um das mal zu beobachten,
ja,
wer denn sowas kaputt macht, Kunst, ja, im öffentlichen Raum.
Ja.
Und tatsächlich ist ein Herr mittleren Alters im Anzug mit Aktentasche, das ist original so passiert, dran vorbeigelaufen, hat volle Kanone, während er am Jungfernstieg spazieren geht, reingetreten.
Aber
ein Stück rausgerissen, auf den Boden geworfen und ist weitergegangen.
Wusste der, wofür das stehen soll? Oder meinst du, er ist einfach vorbeigegangen und hat gedacht...
Diesmal, weil es ja hieß, man wisse ja nicht, wofür die Kunst steht. So, dachte ich mir, dann erklären wir den Leuten, wofür Kunst steht. Ich finde, man muss Kunst nicht erklären. Das soll ja Kunst ausdrücken, dass man sich damit beschäftigt. Aber für die ganz Blöden. Da habe ich eine große Stele aufgestellt dort, massiv, die erklärt hat, worum es geht, digital, und sie hat die Hasskommentare vorgelesen. Also jeder wusste, was ist, und ich habe tatsächlich mehrere Anzeigen dafür bekommen, wegen Belästigung im öffentlichen Raum, dass dort so obszöne Sachen im öffentlichen Raum gerade vorgetragen werden. Und ich habe mir, Leute, das sind die Kommentare, die ich zugeschickt bekomme über Facebook, und ihr beschwert euch jetzt darüber, dass es Obszönitäten sind, die im Alltag vor den Kindern nichts zu suchen haben.
Ja.
Also deswegen dachte ich mir, also so summa summarum hat das alles ganz gut funktioniert. Die Stele wurde übrigens auch kaputt gemacht. Dort geht man davon aus, dass sie mit einem Auto angefahren wurde, weil die ist so massiv gewesen, du kannst die gar nicht aus den Angeln heben. Die Polizei sagte, aller Voraussicht nach ist hier mit einem Auto rangefahren, hat das Ding quasi überfahren. War ein Sachschaden von, weiß ich nicht, glaube jetzt ungefähr 20.000 Euro. Nur die Stele.
Aber ganz kurz, wenn wir jetzt schon, falls du darüber überhaupt schnacken darfst, aber was hat das gekostet, so einen Schwamm zu produzieren?
Also der Schwamm, ich habe das immer zum Kostenpreis des Materials aufgestellt, also das, was der Schwamm kostet, und der Schwamm kostete immer 10.000 Euro.
Okay.
Das war der Materialpreis, das Ding herzustellen.
Ja.
Und das haben wir mal selbst finanziert, mal haben wir Zuschüsse bekommen dafür, über verschiedene Wege, über Stiftungen, über Fördergelder, so über all das, worüber man Geld bekommt, wenn man irgendwie Kunst, Theater, was immer auch im öffentlichen Raum irgendwie machen möchte. So, und dann haben wir ihn nach Kampnagel gebracht als Sicherheitsmaßnahme, um ihn dort irgendwie auf dem hintersten Parkplatz des Kampnagelgeländes hier in Hamburg aufzustellen und ihn abzusperren, abzudecken. Und selbst dort sind Leute hingegangen und haben das Ding einmal versucht, in einen Fluss reinzuwerfen.
Wow. Und
da dachte ich mir so, Leute, ganz im Ernst, was ist in euch kaputt, dass ihr das macht?
Wow. Insbesondere, ich meine, wir alle kennen Schwämme. Das sind ja weiche, possierliche Tierchen.
Das wollte ich. Ganz weich. Es tut dir nicht weh. Du kannst gegenlaufen. Das tut dir nicht weh. Es ist eine Symbolik gewesen, aber anscheinend sind einige Menschen mit der Symbolik völlig überfordert gewesen, haben so viel Hass dagegen gehabt, dass sie ihn A, anzünden wollten, oder B, irgendwie versucht haben, komplett zu zerstören.
Ja.
Wir bauen neue. Wenn Corona vorbei ist, wobei ich könnte auch für Corona einen machen. Wir müssen uns ein bisschen.
Jetzt kommen vielleicht nicht so viele Leute vorbei, um ihn kaputt zu machen.
Das stimmt. Wobei die kommen immer. Die sind immer da. Die das kaputt machen, die sind auch bei Corona da.
Ich würde vielleicht mal anmerken, vielleicht beim nächsten Mal eine Überwachungskamera aufstellen.
Weißt du was? Ich dachte mir, ist das der Sinn der Sache, die Leute zu überwachen dabei, was sie kaputt machen?
Oder die Leute dran zu kriegen?
Ja, oder kann man nicht darauf hoffen, dass die Zivilgesellschaft irgendwie sagt, wir möchten das nicht. Ich habe Vorschläge bekommen, den Schwamm aus Beton zu bauen. Und ich meinte aber, ich wollte doch einen Schwamm, der keinem wehtut. Ich wollte, dass du dagegen laufen kannst oder das anfassen kannst. Ich wollte ja nicht aus Beton, was jemanden verletzen kann, wenn du gegen Beton läufst beispielsweise.
Ja, ja. Aber ja. hast du damit gerechnet oder hast du gedacht, dass jetzt der Schwamm mit der Tafel und so, dass das doch ein bisschen länger hält?
Ich hab nicht damit gerechnet, also überhaupt nicht damit gerechnet. Wir hätten das sonst, wären das ganz anders angegangen, das Ganze.
Ja.
Aber
ja.
dass er nach 24 Stunden wieder komplett zerpflückt wird und dass die Menschen so vollkommen ignorant
aber,
sind.
Ja, aber andererseits, wenn er den Hass aufsaugen soll, nur also als Gedankenspiel so Kunst kann man ja immer verschieden interpretieren.
Absolut.
So und dann wäre ja eigentlich so jeder Mensch, der da irgendwas rauszieht, also dieses Kunstwerk weiter zerstört, der ist ja eigentlich der Grund, warum dieser Schwamm gerade Hass aufsaugt, indem jeder die Menschen halt den Schwamm also jetzt nicht unbedingt anzünden oder komplett zerstören, aber halt jeder Griff in den Schaumstoff, um das rauszuziehen, ist ja eigentlich ein Akt des Hasses, der eigentlich dadurch ja aufgesogen wird.
Absolut, sollen die auch machen, aber ich verstehe nicht, wie du etwas rausreißen kannst und es auf den Boden wirfst und damit irgendwie zur Vermüllung des öffentlichen Raumes beiträgst.
Also es wäre für dich zum Beispiel vollkommen in Ordnung gewesen, wenn jemand sich was rausgerissen hätte und für sich zu Hause behalten hätte, so als
Absolut.
Andenken.
Okay. Absolut, und um ihn auch zu nutzen. Er war ja nutzbar. Es hätte einen Nutzen gehabt für die Leute. Sie müssen sich keinen Schwamm bei Butnikowski kaufen für 15 Cent. Die können daraus was rausnehmen und haben noch irgendeinen Bezug dazu.
Ja.
Aber nee, die Menschen waren der Meinung, sie werfen das einfach achtlos. Da sind wir wieder bei den Gesetzen. Man braucht Gesetze. So, ansonsten verstehen die Menschen, dass Einwegbecher vielleicht nicht die beste Art sind, um seinen Kaffee zu trinken, indem man ihn einfach irgendwo hinwirft, wenn kein Mülleimer in der Nähe ist. So, so das ist, ich finde, vielleicht muss man das so lange machen, bis die Menschen lernen, dass man mit fremdem Eigentum, mit Kunst und mit Dingen, die man sonst im öffentlichen Raum entsorgt, anders umgehen sollte.
Ich finde auch spannend, weil es gibt ja viel Kunst im öffentlichen Raum. Also bei weitem nicht genug, aber da merkt man halt auch zum Beispiel, ein Großteil der Kunst im öffentlichen Raum ist halt aus Metall.
Immer massiv.
Aus Gusseisen, genau. Es ist immer massive Kunst. Und kaum gibt es etwas, wo man quasi, sag ich mal, nicht partizipieren kann, aber wo man sich was rausreißen kann, wo man sich irgendwie sein eigenes Stück Kunst mit nach Hause nehmen könnte.
Und es hält keinen Tag.
Es hält keinen Tag.
Es hält keinen Scheiß-Tag.
Ich bin dort, ich bin
die ganze Mona Lisa wäre öffentlich.
Wäre kaputt. Die würden alle rantatschen.
Ja.
Das ist ja alleine jetzt schon so, dass sie das hinter so dickem Glas hinpacken, damit da nicht Leute auf die Idee kommen, dagegen irgendwie mit ihren Patschelhändchen dort reinzugreifen.
Ja, ja.
Aber das habe ich nicht, ich fand das schon traurig, dass wir nicht in der Lage sind, so etwas im öffentlichen Raum einfach zu akzeptieren.
Ja.
Schon, das sagt so ein bisschen was über unsere Gesellschaft, finde ich
auch. Es hat ja auch schon mal jemand einen Farbbeutel auf die Mona Lisa geworfen. Seitdem gibt es das Glas.
Richtig,
ja.
Richtig.
Also das ist einfach das Ding, weil Menschen sowas machen. Weil Menschen in ein Museum gehen und sagen, Leute finden die Mona Lisa gut. Die mache ich jetzt mal kaputt.
Ganz kurz, die Leute machen das ja. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person, die damals diesen Farbbeutel geworfen hat, explizit die Mona Lisa kaputt machen wollte, sondern die wollte den Ruhm. Die wollte die Person sein,
aber sie die Mona Lisa zerstört Lisa kaputt. Hat.
Ja, natürlich. Am Ende bleibt es gleich. Aber ich glaube, da ist einfach dieser Geltungsdrang von Menschen dahinter, dass sie berühmt werden wollen. Egal wie.
Das ist schade. Das ist wie der Typ, der gerade rumgelaufen ist und Fahrkartenautomaten angeleckt hat, weil er Corona-positiv war und gerne wollte, dass andere Leute auch Corona bekommen.
Oh Gott, Berliner Tor. Krank. Oh Gott, ist das krank.
Ja.
Wirklich?
Ja, wirklich. Berliner Tor. Da hat er Fahrkartenautomaten angeleckt. Also was muss in dir los sein, dass du mit deiner Zunge bereit bist, über einen Fahrkartenautomaten des HVV rüber zu lecken,
Es gab ja auch für kurze Zeit diese Social-Media-Aktion, wo so Influencer über öffentliche Toilettendecke geleckt haben, um zu zeigen...
Oh Gott, das habe ich gesehen neulich. Ja.
Um zu zeigen, dass Corona kein Ding ist. Und zwei davon haben Corona bekommen.
Ja.
Und das ist einfach so, seid ihr einfach... wie dämlich?
Ja, aber ganz kurz, warum muss denn immer jemand sterben, bis die Leute das schnallen, dass es gerade ernst ist?
Aber wenn du was Tolles machst und 100 Leute finden das super, dann kommt immer einer, der das auch super findet und denkt sich, aber die schlechte Meinung hat noch niemand vertreten und dann schreibt er einen schlechten Artikel drüber. Damit müssen wir leben und ich hoffe, dass die Menschen in der Lage sind, das irgendwie zu differenzieren und zu erkennen, warum das bestimmte Menschen machen.
Ja, am Ende sind solche Sachen ja auch immer, weiß ich nicht, wie so eine Art Mahnmal oder einfach wie so eine mahnende Geschichte und für alle, die okay sind. Also weißt du, für uns ist ja auch die Geschichte mit deinem Schwamm oder von mir aus auch der Farbbeutel auf der Mona Lisa ist einfach so eine Erinnerung daran, dass es ganz schön viele Idioten auf der Welt gibt. Auch wenn man sich mal in seiner kleinen Filterbubble befindet und das Gefühl hat, hey, wir sind gerade alle total in dieser Situation. Nee, ganz viele Leute sind nicht in dieser Situation. Ganz viele Leute trauern nicht mit Hanau oder ganz viele Leute finden die Aktion nicht gut, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen oder sonst irgendwas.
Ja.
Nur die siehst du halt nicht. Also in der Lebenssituation, wo du dich gerade befindest.
Ja, weil wir halt auch alle irgendwie bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall in unserer Bubble sind. Ich glaube, da bist du, Michelle, zum Beispiel, da du halt mit vielen Leuten aus verschiedenen Klientelen sprichst, sogar noch, du hast mehr Kontakt mit den Leuten. Ich sprech ja nicht gezielt mit Leuten, die rechtsradikal sind zum Beispiel.
Brauchst du auch, finde ich, nicht. Man muss sich mit Rechtsradikalen überhaupt nicht unterhalten. Aber es ist schon wichtig, alle Informationen zu bekommen, um daraus für sich selber zu erkennen, was man gut und was man schlecht findet.
Ja.
Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Und wir müssen das akzeptieren. Das ist dann halt so, wie es ist. Aber wenn Leute anfangen, gegen Gesetze zu verstoßen oder wenn sie Hass verbreiten oder wenn sie an Fahrkartenautomaten lecken, um Corona zu verbreiten, dann bin ich doch sehr dankbar, dass der Staat dort eingreift und sagt, das machen wir jetzt aber nicht nochmal, mein Lieber. Und überlegen wir mal, was da so alles schiefgelaufen ist. Aber erstmal kommen Sie mal mit.
Ja, Michelle, es war mega schön, dass du da warst. Eine große Ehre und eine große Freude, dich zu sehen.
Darf ich mir was wünschen, bevor
Oh, One Day or Another von Blondie, warte.
Nein, darf ich mir das Gedicht von Sadie zum Abschied von
dir wünschen? Oh, natürlich, ja klar, sehr gerne. Das, finde ich, passt auch in unsere... Willst du es auf Persisch auch hören?
Am liebsten beide, ehrlich gesagt.
Unsere persischsprachigen Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, die sich darüber freuen, dass wir ein bisschen multilingual sind.
Was kommt jetzt? Kommt jetzt ein Gedicht? Oder?
Es kommt ein Gedicht und dann verabschieden wir uns von ihm.
Oh, schön. Ja, das ist doch gut. Da freue ich mich drauf.
Das ist quasi unser Erkennungszeichen all unserer Kampf der Künste-Slams aus den letzten 15 Jahren gewesen. Ich habe irgendwann aufgehört, das vorzutragen, um die Wertigkeit wieder anzuheben. Habe aber so viel Post von Leuten bekommen, die meinen, oh, das Gedicht am Ende hat mir gefehlt. Deswegen habe ich es dann wieder auch zum Schluss wieder häufig gemacht und ja, sehr gerne. Aus dem 12. Jahrhundert vom iranischen Nationaldichter Sadi. Alle iranischen Dichter sind Nationaldichter übrigens, um das auch festzuhalten. Er sagte: In rafeleye umr ajab migozarat daryab dami ke ba. Nein, das ist das Falsche. Du hast mich jetzt zu Omar Khayyam gebracht, der was zum Thema Trinken sagt. Weil du hier vor mir sitzt, bin ich in ein anderes Gedicht reingefallen. Was auch sehr schön ist, das machen wir dann zur 102. Folge, wenn ich dann wiederkomme. Sadi sagt: Bani Adam azay yek peykarand ke dar afarinish ze yek goharand choz vi bedard avarad ruzgar degar ozfa ra namanad qarar. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. Die Kinder Adams sind aus einem Stoff gemacht, als Glieder eines Leibs von Gott dem Herrn erdacht. Geschieht ein Leid nur einem dieser Glieder, so klirrt ihr Schmerz in ihnen allen wieder. Den Menschen, den nicht die Not der Menschenbrüder rührt, verdient es nicht, dass er noch länger des Menschen Namen führt.
Vielen Dank, Michelle, dass du da warst.
Danke für die Einladung. Es war mir wirklich eine sehr, sehr große Freude.
Bis zur 102. Folge.
Bis zur 102. Folge.
Wir machen weiter mit Folgendem.
Der Drink der Woche. Der Woche. Der Drink der Woche.
Ja, wir sitzen ja jetzt gerade auch im Molotow und deswegen haben wir uns überlegt, was könnte man besser heute trinken als den Signature Drink des Molotows überhaupt, den sogenannten Molotow Cocktail, bestehend aus
Korn und Bitterlemon.
Das ist ein Cocktail nach meinem Geschmack. Den kriegt man, also das ist einfach, das ist einfach und die Wirkung ist famos.
Ja, warum ist es der Signature Drink? Ich glaube halt, der wurde mal im Molotow eingeführt, damit man einfach einen sehr günstigen Longdrink hat, worauf Leute Bock haben.
Ja, und Molotow-Cocktail, ich meine, das passt ja. Molotow-Cocktail an sich ist ja etwas, was explodiert und brennt. Und genau das tut dieser Drink halt auch.
Ja.
Der explodiert und brennt.
Explodiert und brennt und ist...
Auch gerne noch 2-3 Tage später. Ach. Nee, ich weiß gar nicht, was kostet der hier? 3,50, glaube ich, ne?
Ja.
Also der billigste Longdrink, den man hier kriegen kann.
Natürlich.
Geil. Der Molotow-Cocktail, genau. Wir bewerten diesen Drink wie immer in den Kategorien Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Coolness-Faktor und...
Bedeutung.
Bedeutung. Wieso komme ich immer auf deinen letzten nicht? Es ist unglaublich. Ja, wir nehmen erstmal einen kleinen Sip und reden über die Vorteile.
Classy. Classy. Vorteil ist arschgünstig.
Ist arschgünstig und sehr leicht zu machen, auf jeden Fall.
Also ist kaum teurer als ein Bier, schädelt aber ordentlich rein.
Was kostet ein Bier hier? 2,30, 2,50?
Astra 2,50 und Flaschenbiere 3 Euro. Also Flaschenbier im Sinne von Jever und Ratsherren gibt es okay. Hier.
Okay, also ist das echt schon, also ein Molotow-Cocktail ist halt so die billigste Möglichkeit, sich hier richtig einen wegzurammen.
Ja.
Okay, genau, also ist sehr schnell gemacht, ist auch kein Cocktail oder so, wo man erstmal 15 Minuten drauf warten muss, sondern ist einfach zwei Ingredienzen zusammengekippt und ahoi, ahoi.
Nee, der kommt schnell und dann kommt er schnell.
Der ist wie ein schlechtes Tinder-Date.
Der ist wie ein sehr schlechtes Tinder-Date. So, ja, natürlich habe ich heute Zeit. Wir können uns heute treffen. Nee, lass gleich bei mir machen. Und wenn du magst, kannst du gleich wieder gehen.
Ja, genau. Ich habe aber eigentlich nur 15 Minuten. Nee, Moment. Ein schlechtes Tinder-Date wäre, ich habe eigentlich nur 2 Minuten Zeit.
Ja. Nee. Willst du noch kurz mit hochkommen? Dauert auch nicht lang.
Ja, ein Kaffee. Während der Kaffee durchläuft für mich, haben wir das schon erledigt.
Sex Max.
Widerlich. Sex Max. Nachteile.
Nachteile. Von Korn kriegt man Schädel, ne?
Aber auch in der Kombination mit Bitterlemon. Ich meine, das ist ja jetzt einfach nur noch süß.
Also Bitterlemon finde ich schon, also ich finde, Korn mit Bitterlemon kann schon mehr als Korn mit Sprite oder Fanta Korn oder Coda Korn.
Stimmt, der Kopf bleibt aber gleich und ich habe das Gefühl... wie bei allen Kombinationen von Korn und irgendeinem Süßgetränk, das sorgt dafür, dass es dir wirklich da, also was ich gerade eben meinte, den merkst du auch noch 2 Tage später. So leicht auf jeden Fall.
Ja, ist halt Korn.
Ja.
Ist halt Korn.
Ist halt ein herrliches Getränk.
Muss man mögen.
Ja,
muss man Fan von sein.
Ja. Also da haben wir auf jeden Fall einen großen Nachteil. Das mögen vielleicht 20% der Weltbevölkerung.
20%?
Ja.
Das mögen vielleicht maximal, also wenn ich jetzt runterbrechen würde, die ganze Welt, 8 Milliarden Menschen, ja, und die, weißt du so, ich glaube, auch bei, wenn du das in China anbieten würdest, würde es auch maximal, du findest ja maximal 20% der Chinesen sind Kornliebhaber.
Okay, ja, ich habe das vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt.
Ja, ich finde es schon gut, also ich finde halt mit Bitterlemon, schmeckt es fanziger, als es ist. Es schmeckt irgendwie erhabener, es schmeckt teurer, einfach dadurch, dass es ein Geschmack ist, den man nicht wie bei Fanta Cola sowieso auch irgendwie hat und kennt.
Ja, es hat so ein bisschen was von, es ist wie eine abgeflowte Version von Whisky Sour.
Weil ja.
man kennt es halt nicht so.
Ja, eher so Wodka Sour.
Ja, aber sowas, man hat halt, also du weißt, was ich meine, man hat halt einfach nicht dieses Gefühl von, es ist ein classy Long Drink und den gibt's halt jetzt.
Ja. Ja, gut, aber nur wenn man weiß, was drin ist. Deshalb steht auch einfach nur Molotow-Cocktail. Und dann müssen die Leute fragen, was drin ist.
Was sagst du denn zum Aussehen?
Ich finde, es sieht aus wie ein ordentlicher Longdrink. Muss ich schon sagen.
Es sieht aus wie trübes Wasser.
Ja, aber so sieht ein Sour-Getränk halt auch aus. Ich finde es cooler als jetzt irgendwie ein Orangenmix-Getränk oder. Noch besser als Sprite-Mischgetränk oder so. Das sieht schon aus wie ein Drink. Es sieht einfach aus wie ein Drink durch das Bitterlemon, durch die ja, trübe Flüssigkeit, dass du einfach so das Gefühl hast, oh, ja, das ist irgendwie was.
Ja, ich weiß, was du meinst. Trotzdem habe ich die ganze Zeit den Beigeschmack von Kalkwasser. Also vom Aussehen her. Es sieht dann einfach sehr kalkig aus. Aber das ist auch genauso, wenn du Wodka mit Bitterlemon mischen würdest.
Ja, natürlich. Ja, aber ich finde das schon, das ist einfach ein Look.
Ist einfach ein Look.
Ich finde es jetzt nicht, dass es irgendwie kalkig im Sinne von eklig aussieht.
Ich finde Kalk aber auch nicht eklig, ehrlich gesagt.
Ich finde, das sieht schon cool aus.
Na gut.
Schöne Eiswürfel drin und so. Also es sieht einfach aus wie ein Getränk. Du siehst im Getränk nicht an, dass
das... Wir haben halt jetzt auch Eiswürfel drin,
und,
ne?
Korn und Bitterlemon ist.
Ich glaube, mit Crushed Ice wird es geiler aussehen.
Ja, alles sieht ein bisschen geiler aus mit Crushed Ice.
Ja, stimmt.
Aber so farblich finde ich schon doch einer der schöneren Longdrinks.
Trübe Zitrone.
Ja, so wäre ja farblich die gleiche Farbe.
Ja, nee, trübe Zitrone hat was. Ah, by the way, es gibt, total off-topic, es gibt einen Song, ich habe vergessen, wie der Interpret heißt, aber das hat mir ein Freund gezeigt. Das ist so ein weirdes Bossa Nova-Lied, wo der Sänger die ganze Zeit einfach immer nur sagt, leckere Zitrone, darf ich mal probieren.
Okay.
Und ich weiß gerade nicht mehr, wer das ist oder aus welcher Epoche das überhaupt kommt, aber ich glaube, den gibt es auch nicht bei Spotify, aber ich möchte allen Hörerinnen und Hörerinnen diesen Song auf jeden Fall empfehlen. Leckere Zitrone, einfach nur eingeben bei YouTube und ihr findet
leckere
das.
Leckere Zitrone.
Leckere Zitrone. Genau, so, was ist nächste Kategorie?
Was ist das denn geschmacklich?
Man schmeckt den, es ist halt wie jeder Korn-Longdrink, ne? Du schmeckst den Korn nur ganz leicht raus und es schmeckt halt in erster Linie nach Bitterlemon.
Ja.
Also geschmacklich ist das jetzt nicht so das Tor zum Paradies, sagen wir es mal so.
Aber wenn man Bitterlemon mag und gleichzeitig betrunken werden möchte, perfektes Getränk.
Es ist ein Drink für Leute, die keinen Alkohol mögen, aber besoffen werden möchten.
Ja. Dann kannst du dir ein Kornmischgetränk bestellen.
Auf jeden Fall. Aber geschmacklich haut es mich jetzt nicht um. Es ist jetzt keine großartige, also da merkt man jetzt kein Handwerk oder so. Es ist kein Meisterstück.
Ja, nee. Aber es muss, weißt du, wenn man Bock hat auf den Geschmack von Bitterlemon, ich glaube, dann kann es schon schocken. Und es ist, glaube ich, geschmacklich dafür, dass es so günstig ist, schon cool.
Ja, wir dürfen halt niemals vergessen, woran wir uns immer langhangeln, ne? Ja, Hauptsache, ja. Es schockt.
Hauptsache, es schockt. Und das ist wirklich die Maxime, nach der wir leben.
Ja.
Bedeutung. Was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken?
Halt Molotow-Gänger, die wissen, wie sie um 12 Uhr schon wieder im Taxi nach Hause sitzen. Und ansonsten kann ich mir... Ich glaube,
Leute, die möglichst lange mit möglichst wenig Geld aushalten wollen.
Genau, ja. Also Sparfüchse. Ich glaube tatsächlich aber, auch wenn Korn drin ist, das ist kein Dorfgetränk. Weil Dorfleute würden niemals auf die Idee kommen... heiliges Weihwasser mit so etwas wie Bitterlemon zu entschärfen.
Weihwasser.
Ja, ich glaube, das ist schon wirklich eher so ein, das ist so ein Signature-Molotow-Drink, wo du es gerade gesagt hast. Ja, ich glaube, das sind Leute, die kommen hier um 12:30 an und die wollen hier auch spätestens um oder frühestens um 17:30 gehen und in der Zeit wollen sie ihre 12,50 Euro so gut es geht investieren.
Ja. Ja. Es aber so geht's ja.
Es sind Stammtrinker.
Es sind Stammtrinker.
Es sind
Sparfüchse. Es sind Leute, die öfter kommen und einfach möchten, weißt du, dass sich das budgetmäßig einfach alles im Rahmen hält hier.
Man darf ja auch nicht übertreiben.
Man darf
also
nicht übertreiben.
Wer am Wochenende mehr als 20 Euro ausgibt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Das musst du schon irgendwie hinbekommen.
Das ist genau wie früher bei so Dorfdiskotheken. Erstmal sich so eine halbe Flasche Wodka reinzünden, damit man im Club nicht so viel trinkt. Genau. Weil man ist halt 16 und man hat nur 20 Euro Taschengeld.
Ja, aber so habe ich es früher auch gemacht.
Hä? Normal.
Oh, das war echt die schlimmste Zeit.
Aua.
Coolness-Faktor. Wie cool ist dieses Getränk?
Ach Gott, du weißt, ich liebe das Molotow, aber ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, also das coolste an dem Getränk ist der Name Molotow-Cocktail alleine zu bestellen. Ja. So, ich hätte gerne Molotow-Cocktail, aber ein geiles Getränk ist es nicht, ist nicht cool.
Nee, aber ich finde, dass man sich coolnessmäßig durch den Abend hangeln kann, weil es nicht aussieht wie ein billiges Getränk, wenn du Farco trinkst, sieht schon billig auch aus.
Es sieht billiger, tatsächlich, Farco sieht billiger aus als hier so ein Molo.
Ja, und das, weißt du, das ist einfach ein Getränk, mit dem kann man sich sehen lassen.
Ja, das stimmt. Also ein
auch
Farco
mit wenig Geld ist so ein ja, für vielleicht die nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, ist es einfach ein super Sparfuchsgetränk, um trotzdem cool auszuschauen, mit wenig Geld. Und ich glaube, das ist einfach so ein Lifehack.
Ja, also du hast schon recht. Also so, ich weiß nicht, was kostet ein Farco hier im Mollo?
Steht bei uns nicht mal auf der Karte. Okay. Weil
aber wahrscheinlich genauso viel, oder? Oder so roundabout ungefähr. Aber ich finde nämlich, ein Farco sieht halt einfach aus wie, wenn jemand hier mit einem Glas Fanta rumläuft, dann weiß man halt einfach, okay, wow, du haust dir gerade einen Farco rein. Das ist ja überhaupt nicht geil. Aber so, das hat so ein bisschen den Coolness-Faktor von, ich weiß gar nicht genau, was du gerade trinkst.
Ja.
Weil Kalkwasser wirst du gerade nicht trinken. Aber
Es sieht aus wie ein Wodka-Lemon. Und das ist ja, das ist doch ein okayes Getränk.
Ja, voll. Aber ich finde, das hebt den Coolness-Faktor halt so an. Weil ein Farco erkennst du und denkst so, wow, ist das räudig? Und da fragst du dich erstmal, was ist das überhaupt?
Ja. ist ein Conversation-Starter.
Ja, genau, man fragt erstmal. Das ist ein Frager.
Man fragt erstmal, hä, was trinkst du denn da?
Ein klassisches Fraggetränk.
Frag mal nach, frag mal lieber nach. Ja, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche den Molotow-Cocktail, bestehend aus Korn und Bitterlemon. Eine Gesamtwertung von 3,8 Punkten. Schön, oder?
Ja, ist solide.
Das ist eine solide Wertung und ich finde, hochverdient. Hochverdient.
Ja. Ist kein Killergetränk, aber ist auf jeden Fall ein solider Start, um in den Abend einzusteigen. Kommt auch an, was man möchte. Wenn man sich vergessen möchte, ist es das Getränk für den Abend. Wenn man einfach nur geil einsteigen möchte, auf jeden Fall ein guter Starter.
Jetzt so geil, wie du so durch die Zigarette redest, so, muss man auf jeden Fall.
Ich hatte keine Hand frei, was soll ich machen?
Auf jeden Fall gucken, das ist ein solides Getränk.
Oh, geil. Ja, Max, das war sehr schön heute mit dir. Es war auch sehr, sehr schön mit Michelle natürlich. Aber ja. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute mal wieder zusammengekommen sind, um diese Folge aufzunehmen.
Ja, mich auch. Ich bin immer noch ein bisschen berührt von dem Gedicht.
Ja?
Von Michelle. Das war wirklich schön.
Das ist aber auch wirklich, also ja, das geht einen an. Das ist wirklich ein sehr, sehr hübsches Gedicht. Also für die Leute, die es Sadi heißt, der persische Nationaldichter, oder wie wir vorhin gehört haben, heißen alle alle Dichter aus Persien sind auf jeden Fall Nationaldichter. Aber naja, ich freue mich auch immer sehr, das zu hören. Und es gibt viele schöne Gedichte. Und unsere Quarantäne-Podcast-Hörer wissen das, weil wir da jetzt immer unsere Lieblingsgedichte auch nochmal vorlesen. Nur um kurz, also wenn ihr Bock hättet, kommt rüber zu uns.
Wenn ihr Bock hättet, rüber zu kommen zu unserem fast täglichen Quarantäne-Podcast, da haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen 10 Folgen, glaube ich, veröffentlicht.
Ja.
Und genau, das werden wir auch so weitermachen. Und solange wie die Quarantäne dauert, kann man uns dort unterstützen und eben dafür dann auch diesen extra Podcast nochmal hören.
Der sehr süß ist.
Ja, ab und an ist er doch süß.
Er ist süß. Manchmal gibt es so kleine Überraschungen. Ich habe eine Folge alleine aufgenommen, die überraschend nett war.
Ja, ja.
Dafür, dass ich alleine war. Naja, okay. Wir beenden diese Folge wie immer mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden. Und zwar dieses Mal von Walter. Ich weiß nicht genau, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Walter Riley oder Riley oder sowas.
Riley?
Riley, ja, nee, Riley wird anders gesprochen, aber vielleicht wurde es damals so geschrieben und jetzt, es wird trotzdem so gesprochen, sagen wir einfach mal Walter Riley, der vor seiner Enthauptung gesagt haben soll, wenn das Herz am rechten Fleck ist, spielt es keine Rolle, wo der Kopf ist. Und in diesem Sinne, ihr lieben Möwis, haut rein.
Gehabt euch wohl. Tschüss.
Ciao.